Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Von den Kritikern bejubelt und doch ein ewiger Geheimtipp war der Schriftsteller Ernst Augustin, der jetzt im Alter von 92 Jahren gestorben ist und an den wir gleich erinnern. Ernst und ernsthaft waren die Gedenkveranstaltungen an die NSU-Opfer in Zwickau, berichtet die Schriftstellerin Esther Discher-Reit, die aber auch Versäumnisse und Lücken benennt. Außerdem gratulieren wir dem diesjährigen Gewinner des Prix Goncourt und wir schauen nach Thessaloniki, wo das dortige Filmfestival zum 60. Geburtstag auf seine Weise auf die brisante Situation am Mittelmeer aufmerksam machen will. Ich bin seit einem halben Jahrhundert der ewige Geheimtipp, das sagte der Schriftsteller Ernst Augustin selbstironisch, als er 2012 für den Deutschen Buchpreis nominiert war, mit immerhin 85 Jahren. Die Öffentlichkeit gesucht habe er nicht, sagte der Arzt und Psychiater auch. Sie habe ihn aber auch nicht gesucht. Jetzt ist Ernst Augustin gestorben und bei mir ist unser Literaturkritiker Helmut Böttiger. Herr Böttiger, so ein großer Unbekannter der deutschen Nachkriegsliteratur war das offenbar. Wer war denn jetzt Ernst Augustin? Stellen Sie ihn doch mal bitte vor.
Also ganz unbekannt war er nicht, weil er bei Kritikern und in literarischen Zirkeln immer sehr verehrt wurde. Also er hat eigentlich immer nur fast jubilierende Kritiken bekommen. 13 Romane hat er geschrieben. Und das Besondere ist, dass er eigentlich Bücher geschrieben hat, die man nicht nacherzählen kann, weil Realität und Fiktion ineinander übergehen, sich verselbstständigen. Man weiß eigentlich in der Handlung nicht, wie man das nachher zusammenfassen soll. Und auf der anderen Seite ist es aber sehr leicht zu lesen. Es ist geradezu vergnüglich zu lesen. Und das ist ein Zusammenhang, den es selten gibt.
Er war ja Arzt und eben Psychiater, auch habe ich gerade schon erwähnt. Spielt das denn für sein Werk auch eine wichtige Rolle?
Das spielt eine zentrale Rolle. Er hat eine interessante Biografie, die in seinen Romanen auch immer wieder thematisiert wird, auf sehr indirekte, vermittelte Weise. Er ist in der DDR aufgewachsen, hat an der Charité in Ost-Berlin seinen Abschluss in Psychiatrie gemacht, hat als Psychiatriearzt auch gearbeitet in der Charité. Dann floh er in den Westen und sofort danach, 3 Jahre lang, von 1958 bis 1961, war er in Afghanistan und Indien als Krankenhausleiter. Und diese Erfahrungen, auf der einen Seite ein erfahrener Psychotherapeut, auf der anderen Seite die Erfahrung des Orients, reiben sich sehr viele Bewusstseinsströme aneinander. Und das ist auch immer sein Thema, die Grenzen des Menschen zu beschreiben, die Grenzen, die dann auch ins Fantastische gehen, weil das Ich nicht genau zu definieren ist. Wenn man vom Orient auf den Okzident schaut, ist das Ich ein ganz anderes als umgekehrt. Und mit diesen Grenzbereichen spielt Ernst Augustin in allen seinen Romanen. Und zum Teil geht es auch tatsächlich um psychotherapeutische Sitzungen, die mindestens so lustig sind wie bei Woody Allen.
Sie, Herr Helmut Böttiger, haben ja ein großartiges Werk, ein Standardwerk, muss man wohl sagen, über die Gruppe 47 geschrieben. Er war auch Mitglied der Gruppe 47. War das so seine große Zeit damals?
Ja, das ist eine interessante Geschichte. Er war 1966 auf der berühmten Tagung in Princeton als Autor. Es war übrigens dieselbe Tagung, auf der der große Schriftsteller Peter Handke den Weg zum Weltruhm beschritten hat. Und Ernst Augustin hat da gelesen aus seinem Romanmanuskript Mama. Und hätte eigentlich den berühmten Preis der Gruppe 47 bekommen. Das hat jeder gesagt bei dieser Tagung. Das war der beste Autor mit Abstand. Der bekam großen Beifall. Allerdings hat der Gruppenchef Hans-Werner Richter vorher gesagt, auf dieser Tagung wird kein Preis vergeben. Und wenn man sich das im Nachhinein vergegenwärtigt, dieser Preis der Gruppe 47 war damals wirklich ein Ruhmesblatt, ein Ritterschlag. Da wäre Ernst Augustin als Name in den Medien auch viel präsenter gewesen. So blieb er der Geheimtipp und man kann sagen, erinnert sehr stark an den Bebop-Trompeter Dizzy Gillespie, der Anfang der 50er Jahre sagte, ich spiele nur für Musiker. Und Ernst Augustin hat eigentlich lustvoll für Schriftsteller geschrieben, die die literarischen Anspielungen zu schätzen wissen, die dieses literarische Vexierspiel zu schätzen wissen. In seinem ersten Roman hat er eigentlich eine Handlung von 5 Sekunden beschrieben. Im ganzen Roman und hat also James Joyce da geradezu auf die Spitze getrieben, weil in diesen 5 Sekunden spielt sich dann das ganze Leben des Protagonisten ab, der aber zum Schluss wieder ein anderer ist als am Anfang. Also diese Verschiebungen, dass die Personen nicht sich ihrer Identität sicher sind, dass sie nicht genau wissen, ob sie nicht auch ein anderer sein könnten, das ist so seine, die grundlegende Struktur seines Werks.
Also schon was für Leser, die Spaß dran haben, wenn sie herausgefordert sind oder wenn es im guten Sinn ein bisschen anstrengend wird.
Na, das, so anstrengend ist es gar nicht. Das ist eben das Interessante. Das klingt kompliziert, aber wenn man es liest, das war bei dem letzten Roman, den Sie genannt haben, also auf der Shortlist des Deutschen Buchpreise stand 2012 Robinsons Blaues Haus. Das ist ein vollkommen leicht zu lesender Roman, lustvoll zu lesen, eine leichtfüßige Sprache, in der aber trotzdem alles drinsteckt und man kann es schwer nacherzählen.
Und wäre das auch gut als Einstieg, wenn man jetzt Ernst Augustin entdecken will noch?
Dieser letzte Roman ist wirklich sehr leichtfüßig, wunderbar, sehr schön und aktuell ist auch der Roman East End aus dem Jahr 1982. Da wird nämlich die ganze Psychosprache, Gruppentherapiesitzungen sehr genau auf der einen Seite durch den Kakao gezogen, aber auf der anderen Seite gibt es auch eine sehr interessante, fantastische, existenzielle Dimension.
Helmut Böttiger über den Schriftsteller Ernst Augustin, der im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Seine Bücher wie Robinsons Blaues Haus und zuletzt Das Monster von Neuhausen sind beim Beck Verlag erschienen. 10 Bäume und Namenstafeln sollen an die 10 Opfer der rechtsextremen Terrorgruppe NSU erinnern. Im Zwickauer Schwanenteichpark wurde gestern ein Gedenkort eingeweiht, den heute auch die Bundeskanzlerin besucht hat. Anfang Oktober war ein erster Baum in Erinnerung an das erste Opfer des NSU hier gepflanzt worden und von einem bis heute nicht überführten Täter abgesägt worden. Dort hat Angela Merkel heute eine weiße Rose niedergelegt. Die Schriftstellerin Esther Discher beschäftigt sich seit langem intensiv mit dem NSU. Sie hat an vielen Sitzungen des Untersuchungsausschusses als Beobachterin teilgenommen und war am Wochenende in Chemnitz und in Zwickau. Und jetzt ist sie bei mir im Studio. Guten Abend, herzlich willkommen, Frau Discher-Reit.
Guten Abend.
8 Jahre nach der Aufdeckung des NSU fanden jetzt Gedenkveranstaltungen in Chemnitz und Zwickau statt, den Orten, in denen die NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe einst Unterschlupf gefunden haben. Wie war das, als Sie jetzt da am Wochenende waren? Wie haben Sie das Gedenken dort erlebt?
Das NSU-Tribunal den Komplex auflösen, der genaue Name ist NSU-Komplex auflösen, hat sich ja sehr große Mühe gegeben, dass die Leute, die sich an diesem Tribunal, das am Wochenende auch stattgefunden hat, beteiligt haben, eben zu den Orten des Geschehens auch geführt werden konnten. Die Geschichtswerkstätten da sind sehr aktiv und haben viel auch mit jungen Leuten gemacht, um diesen Zustand sichtbar zu machen. Es scheint ja auch durchaus so zu sein, dass ohne diese großen Anstrengungen das schon wieder verschwindet und viele gar nicht mehr wissen. Was ich besonders anrührend fand, war eine Stelle in Zwickau in der Frühlingsstraße. Da ist ja das Haus gewesen, das Beate Zschäpe, die einzige Überlebende und verurteilte NSU-Täterin, dieses Haus hat sie angezündet, um die Spuren zu verwischen. Und jetzt ist da nichts mehr. Also das gesamte Haus wurde abgetragen und es ist eine Wiese. Jemand hat da ganz alleine einen Stein hingelegt, eine Blume dazu gepflanzt, Enver Şimşek darauf geschrieben. Jemand, der das einfach nicht ertragen konnte, so unbezeichnet an diesem Ort vorüberzugehen. Das war eine sehr anrührende Geste.
Auf der anderen Seite, es scheint es ja nicht ganz einfach zu sein, dort das Gedenken. Es ging ja durch die Presse, dass dieser abgesägte Gedenkbaum für Enver Şimşek jetzt auch bei der Veranstaltung gab es Tumulte, weil die AfD da einen Kranz niedergelegt hat. Wie nehmen Sie sowas wahr?
Das bleibt ja auch schwierig. Also die Stadt Zwickau hat ja diese Gedenkveranstaltung ausgerichtet und eben dieses Pflanzen der 10 Bäume dann in einem durchaus lange Zeit in Anspruch nehmenden Prozess in die Gänge geleitet. Das sagte die Oberbürgermeisterin Frau Findeis auch, weil eben die Stadträte auch wollten, dass sich die Menschen an diesem Geschehen aktiv beteiligen und da auch einbringen können. Es hat dann trotzdem Kritik daran gegeben, weil Angehörige gesagt haben, Angehörige der Ermordeten, sie sind weder gefragt worden, ob sie das wollen, noch sind sie eingeladen worden. Die Stadt wiederum sagt, sie hätte das schon versucht, hätte sich an die Ombudsfrau Barbara John gewandt und dort die Mitteilung erhalten, die Betroffenen wollten nicht kommen. Ich finde, dass diese Dinge schwierig bleiben, weil es natürlich auch in anderen Städten zu sehen war, dass symbolische Handlungen, die repräsentativ sein wollten, relativ schnell durchgeführt wurden, eben doch ohne Beteiligung der Betroffenen. Und das ist mehr und mehr zu sehen, dass sie eben auch ihr Recht einklagen, in ihren Angelegenheiten, sie sind ja die Hauptbetroffenen, auch gehört zu werden. Aber manchmal sieht man eben auch, wie zum Beispiel an diesem kleinen Stein, von dem ich berichtete in der Frühlingsstraße, es gibt Menschen, die wollen sich einfach unmittelbar ausdrücken und tun das. Es gibt auch eine andere Aktion dieser Art in Zwickau, diese Gedenkbank. Auch das ist so eine Bürgerschaftsinitiative, die auch schon wieder zerstört wurde. Sie wird mit Sicherheit wieder aufgerichtet werden. Es finden da einfach auch Kämpfe um diese Erinnerung und Erinnerungskultur statt. Und was die AfD betrifft, das ist ja mehr als heuchlerisch zu bezeichnen. Das ist nämlich an anderen Orten auch so. Da wird ein Kranz niedergelegt, zum Beispiel in Buchenwald, von der AfD, wenn gleichzeitig Herr Höcke als Mensch, den man legal ja als Faschist bezeichnen kann, dort Hausverbot hat. Also es gibt da sozusagen eine Verhöhnung der Betroffenen durch diese symbolischen Handlungen. Und die AfD hat ja überall als Brandbeschleuniger gewirkt für die gewaltbereite rechtsradikale Szene.
Hatten Sie denn den Eindruck, dass das die Stadt Zwickau und der Landtag auch ernsthaft an Aufarbeitung und Erinnerung interessiert sind, dass das wirklich ein Anliegen ist, dafür auch Orte und Medien zu schaffen?
Es ist schon deutlich, dass ein Vertreter des Sächsischen Landtags an dieser Zeremonie jetzt, die am Sonntag stattgefunden hat, nicht anwesend war. Es ist auch deutlich, dass ein Herr, der also in führender Stellung am Gericht beschäftigt ist, ebenfalls nicht anwesend war. Anwesend war sehr wohl die Vizepräsidentin des Thüringischen Landtags und Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses in Thüringen. Sie hat übrigens noch mal darauf hingewiesen, dass es in Thüringen ein Gesetz gibt zur Opferentschädigung. Das ist ja auch noch mal eine Richtung, die Erinnerung und Gedenken nehmen könnte. Und es ist eben in vielen Orten auch so, dass die lokalen Initiativen von Gruppen, die sich eben um das Thema der Erinnerung, Rassismus, ja, der Tode, die ja nach wie vor im Zusammenhang des NSU-Netzwerks auch geschehen sind, auch nach dem Urteil 2018, auch nach dem Bekanntwerden des NSU 2011, die Liste der Ermordeten geht ja weiter. Und da kümmern sich ganz führend Initiativen darum, die sich selber gebildet haben und die verlangen zum Beispiel auch in Zwickau, dass ein Dokumentationszentrum errichtet werden soll, das eben kontinuierlich sich mit diesen Fragen beschäftigen kann und auch ein Ort hat, ein Ort, der gewollt ist. Also das muss schon immer sehr deutlich von den Initiativen eingefordert und durchgesetzt werden. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt persönlich die Zeremonie, wie sie in Zwickau stattgefunden hat, als ernsthaft empfunden, auch als ernst gemeint. Ja, und sie war auch berührend und viele hundert Zwickauer haben teilgenommen. Die haben dieses Bedürfnis, sich dahinzustellen, Gesicht zu zeigen, Einige Frauen haben gesagt, sie waren da mit ihren Kindern, wir bekommen Todesdrohungen, weil wir uns für das Pflanzen dieser Bäume hier einsetzen. Diese Leute wissen ganz genau, warum sie da standen.
Esther Discher-Reit war in Zwickau und Chemnitz. In Zwickau wurden am Wochenende im Schwanenteichpark 10 Bäume und Namenstafeln eingeweiht als Erinnerungsstätte für die Opfer des NSU. Esther Discher-Reit, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das Künstlerkollektiv Juan Grupa aus Indonesien wird die nächste Documenta gestalten. Und weil das eine Mammutaufgabe ist, die zweifellos volle Hingabe erfordert, sieht es nicht so gut aus, wenn die Gruppe zu Hause Kunstveranstaltungen platzen lässt. Die Frankfurter Allgemeine vermutet dahinter neokolonialistische Strukturen, während unser Kommentator Ludger Fittgau erstmal die Fakten sprechen lässt.
Kulturelle Nachhaltigkeit, die hatte die indonesische Künstlergruppe Juan Grupa in der Tat groß geschrieben, als sie ihr Konzept für die Documenta 15 vorstellte. In einem Schulprojekt in ihrer Heimat betreibt das Kollektiv sogar sogenannte Ökosystemstudien. Stören nun die Vorbereitungen für die Documenta 15 im Jahr 2022 ausgerechnet das lokale Kunstökosystem, das Juan Grupa seit knapp 2 Jahrzehnten in Indonesien mitgetragen hat? Diese Frage beantwortet die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute mit Ja. Die Argumente der FAZ klingen zunächst stichhaltig. In diesem Jahr hätte in Jakarta die nächste Ausgabe der seit 2015 bestehenden örtlichen Kunstbiennale stattfinden müssen, deren Stiftungsdirektor Ade Damawan von Juan Grupa ist. Die Kunstausstellung fällt in diesem Jahr aus. Ebenso ein Videokunstfestival, das Juan Grupa seit 2003 organisiert. Die FAZ wittert nun eine Art kulturellen Braindrain Richtung Europa und nennt es neokoloniale Geste, Kuratoren aus einem Entwicklungsland zu gewinnen, ohne sich darum zu kümmern, welche kulturellen Strukturen in Indonesien damit zerschlagen werden. Doch die Dinge liegen etwas anders, wie die Nachfrage von Deutschlandfunk Kultur bei der Documenta in Kassel zeigt. Die Entscheidung, das traditionelle Videofestival in diesem Jahr nicht stattfinden zu lassen, hat Juan Grupa bereits 2017 getroffen, schon bevor klar war, dass das Kollektiv die Documenta 15 organisieren wird. Der Grund: Mit dem Kunstschulprojekt Good School habe man seit 2018 ein langfristig angelegtes Bildungsprojekt, in welches die Videoarbeit der Gruppe kontinuierlich einfließe. Die klassische Festivalstruktur habe man deshalb aufgegeben. Auch die Verschiebung der Jakarta-Biennale von 2019 auf 2020 habe nichts mit der Documenta zu tun. Es habe schlicht Probleme gegeben, für dieses Jahr die nötigen 10.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche zu bekommen, so Juan Grupa. Außerdem sei heute schon klar, es werde bei der Documenta 15 Aktionen und Objekte geben, die mit dem Juan Grupa Langzeitprojekt Good School in Indonesien verbunden sein werden. Damit wird es eine direkte künstlerische Verbindung von Kassel nach Jakarta geben. Dass es Juan Grupa wahrlich nicht gleichgültig ist, was in ihrer Heimat läuft oder eben nicht, macht überdies folgende Episode klar. Noch vor wenigen Tagen waren einige Mitglieder des Künstlerkollektivs in Kassel. Sie wollten jedoch schnell wieder zurück nach Indonesien, ist aus Nordhessen zu hören. Der Grund: Man habe schließlich noch laufende Kunstprojekte in der Heimat, um die man sich auch kümmern müsse. Fazit: Genau hinzuschauen, ob eine Kuratorinnen- und Kuratorensuche von Europäern in ehemaligen Kolonien mit weniger ausgeprägten Strukturen der Kunstförderung Lücken aufreißt, das macht gerade für die Weltkunstausstellung Documenta Sinn. Doch die Entscheidungen, die Juan Grupa bereits vor ihrem Documenta-Engagement getroffen hat, mit einem möglichen Neokolonialismus in Verbindung zu bringen, ist in diesem Fall nicht angebracht.
Ein Kommentar von Ludger Fittgau.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die prominenten türkischen Schriftsteller und Journalisten Ahmet Altan und Nasli Ilicak kommen unter Auflagen frei. Wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldet, verurteilte ein Gericht Altan zu mehr als 10 Jahren Haft, Ilicak erhielt eine Strafe von mehr als 8 Jahren. Michael Lehmann.
Die Haftstrafen für beide Journalisten wurden allerdings ausgesetzt. Beide sind unter Auflagen freigelassen worden, müssen sich regelmäßig bei der Polizei melden. Ahmet Altan hat sich immer wieder kritisch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in seinen Texten auseinandergesetzt. Er wurde mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet. Er war zusammen mit vielen anderen türkischen Journalisten nach dem Putschversuch im Juli 2016 verhaftet worden. Wegen angeblicher Verbindungen zur Gülen-Bewegung. Sie wird von der türkischen Regierung für den Umsturzversuch verantwortlich gemacht.
Der inhaftierte Hongkonger Buchhändler und Publizist Gui Minhai bekommt den diesjährigen Tucholsky-Preis der schwedischen Sektion des Pen-Clubs. Verliehen werde die mit umgerechnet rund 14.000 Euro dotierte Auszeichnung am 15. November, das teilte der Autorenverband mit. Ein leerer Stuhl werde Gui Minhais Abwesenheit symbolisieren. Der politische Autor und Verleger lebte jahrelang in Schweden und hat die schwedische Staatsbürgerschaft. 2015 verschwand er in Thailand und tauchte in China wieder auf, wo er seitdem festgehalten wird. Die in Großbritannien lehrende Historikerin und Autorin Olinka Rublak wird mit dem Historikerpreis 2019 ausgezeichnet. Die Auszeichnung des historischen Kollegs wird ihr am Freitag in München überreicht. Die ursprünglich aus Tübingen stammende Wissenschaftlerin wird für das historische Familiendrama »Der Astronom und die Hexe« Johannes Kepler und seine Zeit geehrt. In ihrem Buch richtet sie den Blick auf eine eher wenig bekannte Episode aus dem Leben des Astronomen Kepler, der Anklage seiner Mutter als Hexe. Der Preis des historischen Kollegs wird seit 1983 alle 3 Jahre verliehen. Er ist mit 30.000 Euro dotiert. Die US-Moderatorin und Schauspielerin Ellen DeGeneres wird bei den Golden Globes im kommenden Jahr für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Sie erhält bei der Gala am 5. Januar den Carol Burnett-Preis. Das teilten die Veranstalter mit. Die Ehrung für besondere TV-Persönlichkeiten war in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen worden an die namensgebende Schauspielerin Carol Burnett. DeGeneres sei eine Pionierin, die ihre Zuschauer seit fast 25 Jahren mit unbestreitbarem Charme und Witz unterhalte, hieß es vom Verband der Auslandspresse, der die Golden Globes vergibt. DeGeneres hat unter anderem eine tägliche, nach ihr benannte Talkshow in den USA.
Das waren die Kulturnachrichten mit Oliver Thoma.
Le Prix Goncourt 2019 a été attribué au deuxième tour de scrutin à Jean-Paul Dubois.
Der Prix Goncourt ist Frankreichs bedeutendster Literaturpreis, auch wenn er nur mit 10 Euro symbolisch dotiert ist. Aber dem Gewinner ist viel Aufmerksamkeit gewiss, die Auflage steigt entsprechend und das Buch wird sicherlich in zahlreiche Sprachen übersetzt werden. Heute wurde in Paris bekannt gegeben, wer in diesem Jahr den Preis erhält. Wir haben es gerade gehört, es ist der Schriftsteller Jean-Paul Dubois und der Titel seines Romans ist ziemlich kompliziert. Dirk Furich, für Sie als Frankreich-Experte, dürfte das eher kein Problem sein. Bitte.
Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, ist das auf Deutsch etwa, es ist ja noch nicht übersetzt, das deutsche Buch hat noch keinen Titel, wäre etwa nicht alle Menschen bewohnen die Erde auf die gleiche Weise so.
Also kann man gespannt sein, was sich dann der deutsche Verlag für einen Titel einfallen lässt. Was ist denn das für ein Buch?
Das Buch ist ein Gesellschaftsporträt, ein Epochenporträt zwischen Europa und Nordamerika. Ein sehr breites Bild von den 60er Jahren bis heute. Und das Ganze im Stil großer amerikanischer Erzähler, die der Autor auch so als seine Vorbilder nennt, etwa John Updike oder Philip Roth. Und es geht eben darum, dass jeder Mensch irgendwie sein Leben anders lebt. Das hat er auch so gesagt über seinen Roman.
Chacun a une aptitude ou une facilité à être au monde.
Jeder hat seine Art, mit dieser Welt umzugehen. Es sind diese unterschiedlichen Arten, ein Leben zu führen, die mich interessieren. Jeder macht es anders. Und in diesem Buch versuche ich zu erzählen, auf welch unterschiedliche Arten und Weisen eine Existenz aufgebaut werden kann. Und auch, dass sie scheitern kann.
Was heißt denn das genau? Was meint Jean-Paul Dubois damit in Bezug auf sein Buch?
Die Figuren, die vorkommen, leben wirklich sehr unterschiedliche Leben. Das Ganze ist so ein bisschen autobiografisch. Jean-Paul Dubois lebt in Toulouse. Seit 1950, als er da geboren wurde, lebt er immer noch im Haus, in dem er selbst geboren wurde. Und die Geschichte beginnt auch in Toulouse. Die beginnt mit einer Familie. Der Vater ist Pastor, stammt aus Dänemark, ist also recht fromm und auch konservativ eingestellt. Die Mutter wiederum ist eine ganz feurige Anhängerin der Linken und das in den 60er Jahren. Sie leitet ein Kino, Spargo, und dort wird alles gezeigt, was da gerade aktuell ist und was auch so ein bisschen revolutionär ist. Unter anderem auch Pornofilme, Hardcore-Pornofilme. Deep Throat, das war so wirklich ein heftiges Werk. Da erinnert sich vielleicht der eine oder andere noch dran. Also das sind schon mal 2 sehr unterschiedliche Charaktere. Dann springt die Handlung aber nach Kanada, in die Nähe von Montreal, wo der Erzähler im Gefängnis sitzt. Man weiß sehr lange nicht, warum er da sitzt. Und er erzählt diese ganze Geschichte aus seiner Erinnerung. Also man hat schon mal zwei Ebenen, Europa und Nordamerika. Man hat die 60er Jahre, diesen Aufbruch, soziale Bewegungen, Veränderungen in der Gesellschaft. Und man hat die nordamerikanische Gesellschaft, in dem Fall Kanada, wo jemand sehr schnell scheitern kann. Denn der Protagonist ist Hausmeister, hat 20 Jahre super Job gemacht, macht einen kleinen Fehler, wird entlassen. Und das ist die große Katastrophe des Scheiterns, die dann dazu führt, dass er gewalttätig wird und ins Gefängnis kommt. Das sind so diese großen, also es ist so ein welthaltiger Roman, der ganz große Themen, aber auch eben so ein individuelles Schicksal, ein Scheitern mitverhandelt.
Ist das denn ein untypischer Roman für den Prix Goncourt? Denn in den letzten Jahren erinnere ich mich, dass es doch sehr auf Frankreich bezogen war. Im letzten Jahr ging es um die sozialen Gegensätze in Frankreich, davor um den Zweiten Weltkrieg. Ist das jetzt quasi in die Welt hinausgegangen, dieser Preis?
Ja, das kann man durchaus so sehen. Also die Handlung spielt nicht mehr nur ausschließlich in der französischen Gesellschaft. Man kann sagen, dass jetzt mit dieser Wahl von Jean-Paul Dubois wirklich die große Literatur, die Weltliteratur einen Preis bekommen hat. Es war auch ein Roman in der engeren Wahl, der sich wieder mit dem Zweiten Weltkrieg, wieder mit dem deutsch-französischen Verhältnis beschäftigt hat. Jean-Luc Courtalem, der einen Roman geschrieben hat, über die Nazizeit, also darüber, dass sein Großvater von der Gestapo abgeholt wurde in der Bretagne und dann später in den Konzentrationslagern verschwindet. Es gab aber auch andere Romane wie den von Amélie Nothomb, die war eigentlich die Favoritin, das ist ja die bekannte Bestseller-Autorin aus Belgien, die ist schon 4 oder 5 Mal gescheitert an diesem Prix Goncourt. Die hat einen Roman über Jesus geschrieben aus der Ich-Perspektive, also die Kreuzigungsgeschichte aus der Ich-Perspektive. Vielleicht ein bisschen zu leichter Stoff, trotz des Themas, so wie sie es geschrieben hat. Ansonsten noch Olivier Rollin, ein stilgewaltiger Reiseschriftsteller. Auch der war in der Endausscheidung mit seinem auch sehr, sehr guten Roman.
Was hat denn der Prix Goncourt eigentlich überhaupt für eine Bedeutung, weil er ja so hoch angesehen ist? Was heißt das für den Gewinner? Was hat der Preis noch für eine Wirkung?
Ja, er hat eben eigentlich nur 10 Euro, aber die Ausstrahlungskraft ist enorm. Alle Buchhandlungen laden den Autor ein, es wird riesig Werbung gemacht, die Menschen kaufen wirklich dann dieses Buch, das als der beste Roman des Jahres ausgezeichnet wurde. Also man kann schon von einigen 100.000 Auflage ausgehen, das heißt, der Autor wird auch sehr reich dadurch. Und wenn man jetzt mal mit Deutschland vergleicht, ist das schon weit mehr als normalerweise der Deutsche Buchpreis an Lesern und auch eben an Geld, an Honoraren dann einspielt. Also es ist wirklich so, in Frankreich diese Preise, nicht nur der Goncourt, aber vor allem ehren nicht nur das Werk, sondern sie schaffen auch das Fundament für eine literarische Karriere, wie es fast in anderen Ländern sonst nicht möglich ist, zumindest nicht in Deutschland.
Dirk Fuhrich über den diesjährigen Prix Goncourt-Preisträger Jean-Paul Dubois. Und vielleicht können Sie noch mal netterweise den Titel sagen, das hat so gut geklappt.
Der Roman, der ausgezeichnet wurde mit dem Prix Goncourt, heißt Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Also nicht alle Menschen bewohnen die Erde auf die gleiche Weise.
Dankeschön.
Bitte, sehr gerne.
30 Jahre nach dem Mauerfall starten wir in Fazit unserer Reihe, was vom Osten übrig bleibt, und wollen wissen, was geblieben ist, was verloren ging. Kulturschaffende, die auch schon im Osten künstlerisch tätig waren, erzählen uns, was nach dem Mauerfall gut und was schlecht gelaufen ist. Heute der Dokumentarfilmer und Autor Thomas Heise.
Es gibt einen schönen Satz, der heißt, aus Kommunisten werden Kunden. Das ist von Henselmann, das ist der Architekt der Stalinallee. Und das hat es dem eingefallen zur Wende, ist natürlich korrekt. Der zweite Satz, den hat Volker Köpp mal gehört, das war auf dem Pariser Platz. Also er ging ja zur Akademie und hinter ihm luft so ein Ehepaar lang und die sagen, ist das nicht schön, dass das alles wieder uns gehört. Naja, der 9.11., da war sozusagen Schluss, dann hat ja keine Revolution mehr stattgefunden, weil dann gingen die Leute wirklich einkaufen, ging es um Kaffee, Geld holen und was man dann gemacht hat, und dann war Ruhe, dann war also im Grunde genommen das vorbei. Und dann sind auch alle Versuche, dann noch die politische Diskussion sozusagen aufrechtzuerhalten und über die Frage zu reden, was soll das für eine Gesellschaft werden, die sind ja auch alle gescheitert. Also selbst diese für unser Land und was da so alles kam, das ist ja nur eins von den Sachen, ja. Das Entscheidende ist, dass das, was man hätte behalten sollen, ist, dass es darum ging, Ende der 80er oder mit Beginn der Zeit, wo das Volk auf die Straße ging und verkündete, was es sich denkt, das eigentlich zu halten und diesen Dialog oder diese Diskussion zu halten und das nicht zu reduzieren darauf, dass man jetzt einkaufen gehen kann und alles kriegt. Das war nicht gemeint. Und das ist dadurch beendet worden, naja, dass die Mauer aufging, ganz einfach. Die ging auch nicht einfach auf. Das hat einfach in der Sache gedient, dass man den Druck aus dem Kessel rausnimmt, wie man es ja auch genannt hat. Sonst wird nämlich gestürmt worden, der ZK. Das war selbst bei den eigenen Genossen zu sehen, die hätten ihr Politbüro da rausgehauen. Ja, das war ganz klar, am 8. hat man das gesehen.
Am meisten hat mich eigentlich bewegt, dass wir von allen Sachen, die in unserem Politbüro, in unserem ZK, in unseren gewählten Organen, von unseren Genossen der Partei in der letzten Zeit vorgegangen sind, nichts wissen. Wir wissen nichts, ob einer der Stuhl weggezogen werden musste oder ob er freiwillig gegangen ist. Wir wissen nicht, ob er krank ist. Wir wissen nicht.
Wenn ich am 9. die Mauer aufgegangen wäre, zwei Tage später, wären sie alleine reingegangen und hätten dich nicht mehr dran gehalten. Und das ist eben dadurch verhindert worden. Und dadurch ist auch gesellschaftliche Entwicklung verhindert worden. Und deswegen haben wir einen Anschluss gehabt und keine gesamtdeutsche Diskussion über die Frage, was für ein Land wollen wir eigentlich und was soll das für eine Gesellschaft sein. Weil nur durch ein Wiederaufnehmen, sage ich jetzt mal, dieser gesamtgesellschaftlichen Debatte, und zwar auf allen Ebenen und nicht die Frage, wer wird hier Vorsitzender der SPD oder so weiter, das ist ja Kinkerlitzchen, könnte was in Bewegung geraten. History repeats itself, coiling down into the future. Und das ist im Moment verhindert durch was Kapital immer schafft, sozusagen die Zersplitterung, also indem man die Leute immer weiter auseinander dividiert und dann macht jeder seins.
Der Dokumentarfilmer und Autor Thomas Heisne eröffnete unsere Fazitreihe »Was vom Osten übrig blieb«. Morgen hören Sie dann die Dramaturgin Anne Quiñones. Vor 60 Jahren wurde das Filmfestival in Thessaloniki gegründet. Damals war der griechische Bürgerkrieg noch nicht lange vorbei und das Land sehnte sich nach friedlichen Zeiten. Das ist heute nicht viel anders. Die Wirtschaftskrise, die Auseinandersetzung mit Flucht, Migration und Krieg bestimmen in Griechenland den Alltag der Menschen. Mit seiner neuen Filmreihe Meet the Neighbors will das Filmfestival Unmut und Verunsicherung in der Gesellschaft etwas entgegensetzen. Ob das gelingen kann, hat Marianzi Milona vor Ort beobachtet.
Ja, Freunde, voilà.
Wer sich zum 60. Geburtstag des Filmfestivals von Thessaloniki Glimmer, Glanz und Gloria erhofft hat, wird enttäuscht. Keine ausgeschmückten Festreden, keine großen Stars, keine ausschweifenden Jubiläumspartys. Als eine reife, in sich ruhende Großmutter wird das Festival in einem Trailer präsentiert, die von ihrer Enkelin die Gratulation und unverpackte Muscheln als Geschenk entgegennimmt.
Ja, Freunde, voilà.
Erinnert wird an die Filmkunst, an die krisenvolle Geschichte des Festivals und an die Zeit, in der es entstand. 60 Jahre danach sehen sich die Organisatoren vor einer ähnlich großen Aufgabe gestellt. Die Krisengebiete in der unmittelbaren Nachbarschaft fordern heraus. Die Massenflucht geht alle an. Wie sehr kennen sich die Südosteuropäer und Mittelmeeranrainer eigentlich? Um als Festival darauf zu reagieren, wurde eine neue Filmreihe geschaffen. Meet the Neighbors, Crossing Borders heißt sie und ist ein Aufruf. Yorgos Krasakopoulos hat die Filmreihe mitentwickelt.
Wir haben zwar einen internationalen Wettbewerb mit Filmen aus der Region, aber wir wollten etwas gezielter auf Erstlings- oder Zweitfilme junger Filmemacher eingehen, die auf eine sehr spezielle Art und Weise auf die Region schauen und diese zum Thema machen. Es gibt einen Balkan- oder südeuropäischen Blickwinkel darin, die typische Denk- und Verhaltensweisen des östlichen Mittelmeerraums offenlegen. Und diese wollten wir besonders hervorheben.
Hi Meir, manchma.
Alle 10 Filme sind in dieser Hinsicht interessant. Der israelische Beitrag zum Beispiel, Afrika von Oren Gerner. Mit einer fast dokumentarisch geführten Kamera schildert er auf melancholisch amüsante Weise die innere Flucht seines alternden Vaters. Er würde gerne wegziehen, am liebsten nach Afrika. Ob es am Ende dazu kommt, bleibt offen, ist auch nicht von Bedeutung. Wichtig ist zu erkennen, auf welche Art der Konflikt bewältigt wird. Der Fokus auf eine gemeinsame kulturelle Identität war Yorgos Krassakopoulos bei der Filmauswahl wichtig gewesen, erklärt er.
Es gibt Momente im Leben, wo wir glauben, wir sind so stark, dass wir niemanden brauchen. Doch wenn uns etwas unerwartet Schweres zustößt, dann ist allein die Vorstellung, dass wir irgendwo hingehören, etwas, das ungemein hilft und uns Kraft gibt, weiterzugehen.
Gut zu sehen ist das in einer internationalen Produktion »I will cross tomorrow«, »Ich werde morgen« übersetzen, der in Frankreich lebenden iranischen Regisseurin Sepidi Farsi. Ihre Geschichte spielt auf dem Flüchtlingscamp auf Lesbos. Eine griechische Polizistin aus Athen lernt einen syrischen Flüchtling kennen und lieben. Am Ende werden die Sichtweisen beider Figuren komplett auf den Kopf gestellt. Die Meet the Neighbors Filme bewertet eine dreiköpfige Jury. Als Trophäe warten ein goldener Alexander und 5000 Euro Preisgeld. Gleichzeitig werten Preis und Wettbewerb die Bedeutung einer solchen Filmreihe auf.
Die Entscheidung, das Filmfestival Meet the Neighbors zu gründen, hatte damit zu tun, wie abgenutzt der Begriff Nachbarschaft bei uns war und wie sehr er nun durch unsere neuen Nachbarn ganz neu und anders verstanden wird.
Eine andere Besonderheit dieses Thessaloniki Filmfestivals ist, nicht nur Filmexperten bewerten Filme. Jurymitglied Maria Criara bewertet Filme aus einem ganz anderen Blickwinkel, aus dem einer bildenden Künstlerin. Meet the Neighbors liegt ganz im Trend einer Neuorientierung des gesamten Filmfestivals von Thessaloniki. Deshalb heißt auch der diesjährige Slogan »Von außen, von oben auf die Welt blicken«. Das ändert Sichtweisen, sagt Yorgos Krassakopoulos.
Wir haben ja in diesem Jahr für das gesamte Festival den Begriff des Overview-Effekts geprägt. Wir wollen alle auffordern, die Welt nicht von unserem Mikrokosmos aus zu betrachten, sondern aus einem weiteren Blickwinkel, sagen wir aus dem Weltall. Wir stellen fest, dass das, was wir als Unterschiede, Hindernisse und Grenzen in unseren gegenseitigen Beziehungen ansehen, plötzlich an Bedeutung verliert.
Am Abend findet vor den Toren des Filmfestivals in Thessalonikis Innenstadt eine Demonstration statt. Auf großen Banner haben protestierende Studierende »Faschisten raus, Flüchtlinge rein« geschrieben. Ein kleiner Hoffnungsschimmer entsteht, dass auch die Kunst etwas bewirken kann. Können Leinwandgeschichten doch etwas verändern? Dass aus fremden Nachbarn Verbündete, Vertraute werden?
Marianzi Milona berichtete vom 60. Filmfestival in Thessaloniki, das noch bis zum 10. November dauert. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Ulrike Timm.
Noch vor wenigen Jahren wurden Briefe geschrieben und erst nach einigen Tagen setzte das Warten auf eine Antwort ein. In derselben Zeit, in der man einst einen Brief verfasste, schreiben wir heute 30 oder 40 Nachrichten und direkt nach dem Absenden beginnt das Warten. Das Warten aber haben wir verlernt und zugleich nimmt es immer mehr Zeit in unserem Leben ein, meint die Taz und scheint ein wenig im November-Blues. Klar, wir sind ständig beschäftigt und permanent erreichbar, aber einen großen Teil der Zeit daddeln wir schlicht rum, weil wir nicht einfach nur so da sein können. Doch ohne Stillstand kein Antrieb, ohne Leerlauf keine Muße, meint Timo Reuter in der Taz. Als sich Martin Luther fast ein Jahr lang gelangweilt auf der Wartburg versteckte, übersetzte er die Bibel ins Deutsche. Was wäre wohl gewesen, wenn er ein Smartphone bei sich gehabt hätte? Ob Isaac Newton wirklich den Apfel hätte vom Baum fallen sehen, um daraufhin die Gravitationslehre zu begründen, wenn er auf dem Tablet gespielt hätte, statt wartend und grübelnd im Garten zu sitzen? Das Plädoyer, das Ding öfter wirklich mal auszustellen und es sich nicht nur vorzunehmen, steht in der Taz. Und weiter. Es wäre ja auch absurd, ausgerechnet das, was uns so wertvoll ist und wovon wir so wenig zu haben scheinen, beim Warten totschlagen zu wollen. Die Zeit. Ein bisschen fährt die Frankfurter Allgemeine das Gegenprogramm zum Warten, oder besser, das macht das Möbelhaus IKEA, das es ins Feuilleton geschafft hat. Da gibt es nämlich Wunscherfüllung sofort. Will sagen, Sie brauchen nicht mehr in den Louvre. Sie können sich die Mona Lisa auch nach Hause holen und als Lichtobjekt über der Couch installieren. In Originalgröße strahlt sie von hinten beleuchtet. Virgil Ablos, laut Kunstmagazin Monopol, ein Künstler-Designer-Phänomen, hat Lisas Leuchten für die Kundschaft entwickelt und limitiert. Man rechnet mit Andrang, für jeden gibt es nur eine. Knapper Kommentar der Frankfurter Allgemeinen, es gibt sie immer wieder, die Dinge, die einfach keiner braucht. Gilt vielleicht auch für viele Katastrophenfilme, aber sie machen auf der Leinwand halt doch was her. Die Welt hat den Filmproduzenten Roland Emmerich gefragt, wie und was denn für seinen Kriegsfilm über eine Schlacht auf dem Pazifik zwischen Japan und Amerika überhaupt noch wirklich gefilmt wurde. Antwort: gar nichts. Das ist 100% Computer, selbst der Pilot. Der Einsatz der Schauspieler ist äußerst effizient, erfuhr die Welt. Man muss so planen, dass man die Schauspieler nicht lange hat. Manchmal musst du sogar eine Szene, in der zwei Schauspieler miteinander reden, drehen, obwohl die sich nie am Set getroffen haben. Das sind so die Tricks, um so einen Film doch machen zu können. Das jüngste Gericht fällt leider aus. Die beste Titelzeile ziert die Süddeutsche und anders als im Emmerich-Film ist in der Oper die Kunst noch selbst gemacht. Da kommen ja alle ganz real. Sänger, Musiker, Dirigent, Beleuchtung, Bühnenarbeiter. Kein Fake. Alle sind sie wirklich da, jeden Abend, wo es gilt. Helmut Moreau hat George Ligetis tragikomisches Musiktheaterstück Le Grand Macabre erlebt, in dem unter anderem der Teufel den Weltuntergang verpennt. Eine in vielerlei Hinsicht tolle Komposition. Manchmal hat man den Eindruck, im Orchestergraben findet mehr Sex statt als auf der Bühne. Ligeti tobt sich auf breitem Feld aus, kreiert ein komplexes Chaos. Blech und Schlagzeug haben reichlich zu tun. Callisto Bieto hat Le Grand Macabre in Dresden inszeniert. Da gab es dieses fulminante und publikumsfreundliche Werk der neuen Musik bislang noch nie. Wenn's für Sie erreichbar ist, nix wie hin. Echte Kunst, real gemacht und saukomisch obendrein. Die von hinten beleuchtete Mona Lisa können Sie gerne im Möbelhaus belassen.
Das war der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.